Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz. Mein Name ist Nick Leifert. Ich war in den 10er Jahren Mitglied des Vorstands der Bundespressekonferenz und habe die Ehre, heute als Vertretung einzuspringen. Begrüße Sie herzlich, genauso herzlich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, den Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Es ist die letzte Regierungspressekonferenz in dieser Woche. Freitag ist ein Brückentag, deswegen haben wir heute nicht nur das Kabinett und die Termine. Also wichtig zu notieren, Freitag ist keine Regierungspressekonferenz. Bevor wir aber zu den Terminen und zum Kabinett kommen, darf ich noch 11 Studierende des Masterstudiengangs Medienwissenschaft begrüßen von der Uni Bonn, die sich auf einer Lehrveranstaltung befinden zum Thema Medien, Politik und Macht. Herzlich willkommen hier. Und Herr Hebestreit, bitte.
Vielen Dank, Herr Leifert. Wie immer mittwochs, ich mache es relativ kurz, der Bericht aus dem Bundeskabinett. Das Bundeskabinett hat heute den Berufsbildungsbericht 2024 beschlossen. Er gibt immer einen Überblick über das abgeschlossene Ausbildungsjahr, also in diesem Fall über das Jahr 2022, 2023 und beschreibt sowohl langfristige Trends als auch aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt. Ein paar Ergebnisse nehme ich mal daraus hervor. Die Zahl der neu abgeschlossenen dualen Ausbildungsverträge in dem abgeschlossenen Ausbildungsjahr sind um etwa 3% auf 489.200 Verträge gestiegen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, allerdings bleibt es noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Das ist im Vergleich zu dem Jahr 2019 etwa 35.900 Verträge, sind das immer noch weniger als vor Corona. Nach Rückgängen in den Vorjahren ist die Nachfrage der Jugendlichen nach einer dualen Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise gestiegen um 3,2%. Auch das Ausbildungsangebot hat sich im vergangenen Jahr erhöht. Auch da im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich um 3,4%. Das Angebot übertraf zum zweiten Mal in Folge also die Nachfrage der Jugendlichen. Die Herausforderungen für Betriebe, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, haben also weiter zugenommen. Insgesamt blieben in dem Ausbildungszeitraum 73.400 Stellen unbesetzt. Das sind 6,6% mehr als im Jahr 2022. Ebenfalls weniger gut die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die gänzlich unversorgt geblieben sind, wuchs auf 26.400 Männer und Frauen an. Das sind 16,3% mehr als im Vorjahr. Das zeigt also, dass die Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt merklich zugenommen haben. Angesichts dieser Herausforderungen sind alle Akteure auf dem Ausbildungsmarkt gefordert, gemeinsam die berufliche Bildung weiter zu stärken. Eine ausreichende Versorgung des Arbeitsmarktes ist mit gut aus- und weitergebildeten Fachkräften kann nur mit einer starken beruflichen Bildung und einer attraktiven dualen Ausbildung gelingen. Die zuständige Bildungsministerin hat meines Wissens auch schon einen O-Ton dazu nach dem Kabinett abgegeben. Das soweit mein sehr knapper Bericht heute aus dem Kabinett. Dann würde ich direkt anschließen die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers. Heute hat Herr Leifert ja schon gesagt, ausnahmsweise am Mittwoch, weil am Freitag keine PK. Der Bundeskanzler wird in der kommenden Woche am Montag, 13. und Dienstag, 14. Mai auf Einladung des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson zum Treffen der nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach Schweden reisen. Am Montag ist ein gemeinsames Treffen mit den Regierungschefinnen und Regierungschefen aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden geplant. Im Rahmen dieses Treffens wird ein gemeinsamer Firmenbesuch bei Ericsson stattfinden. Eine Pressekonferenz mit allen ist für 17.30 Uhr geplant. Anschließend werden der Bundeskanzler und die nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam zu Abend essen. Am Dienstag, 14. Mai, werden der Bundeskanzler und der schwedische Ministerpräsident Kristersson dann bilaterale Gespräche führen. Geplant ist außerdem ein gemeinsamer Besuch des Innovationsclusters Norsken. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist im Anschluss an die Gespräche für etwa 11.25 Uhr geplant. Zudem werden die beiden Regierungschefs eine Aktualisierung der bilateralen Innovationspartnerschaft unterzeichnen. Die nordischen Staaten sind enge Partner in der Europäischen Union und im Atlantischen Bündnis, zu dem seit Beitritt von Finnland und Schweden nun alle nordischen Staaten gehören. Im Mittelpunkt der Gespräche werden daher sicherlich die Sicherheitslage in Europa, Die gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung von Verteidigung und Abschreckung sowie die Unterstützung der Ukraine stehen. Auch die zivile Resilienz unserer Staaten und Gesellschaften gegen hybride Bedrohungen soll Thema werden. Und im bilateralen Teil am Dienstag wird es auch um die enge Partnerschaft zwischen Deutschland und Schweden gehen. Auch außerdem Fragen wie die Europapolitik und die Wirtschaftspolitik. Am kommenden Mittwoch, dann 15. Mai, tagt wie üblich um 11 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Es handelt sich dabei, um die Statistiker unter Ihnen, um die 100. Sitzung dieser Legislaturperiode. Danach empfängt der Bundeskanzler den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu einem Gespräch. Der Austausch findet von 12 bis 13.30 Uhr im Bundeskanzleramt statt, und zwar im Rahmen eines Mittagessens. Jetzt gucke ich einmal nach, ob das richtig stimmt. Ich vermute eher, es ist der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber das, und ich habe recht, ja. Also es ist natürlich nicht die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, sondern die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und der Sachverständigenrat dazu. Das korrigieren wir zeitnah auf unserer Homepage. Der Austausch findet von 12 bis 13.30 Uhr im Bundeskanzleramt statt, und zwar im Rahmen eines Mittagessens. Im Anschluss wird der Sachverständigenrat hier in der Bundespressekonferenz sein Frühjahrsgutachten vorstellen. Von 14 bis 15 Uhr ist der Bundeskanzler, immer noch am Mittwoch sind wir, zu Gast beim IHK-Tag 2024 der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Haus der deutschen Wirtschaft hier in Berlin. Der IHK-Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto »Gemeinsam Fachkräfte sichern«. Der Kanzler wird dort eine Rede halten und Fragen aus dem Publikum beantworten. Die Fachkräftesicherung, die bei der Veranstaltung im Mittelpunkt steht, ist ein zentraler Baustein, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Die Bundesregierung hat mit ihrer Fachkräftestrategie die Rahmenbedingungen verbessert, um Unternehmen bei der Aus- und Weiterbildung sowie bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte und Auszubildender zu unterstützen. Auch Geflüchtete, die in Deutschland leben, sind ein enormes Potenzial, um den Arbeits- und Fachkräftemangel hierzulande entgegenzuwirken. Die Berufsausbildung junger Menschen in innovativen Berufen und mit modernen Technologien liegen dem Bundeskanzler ganz besonders am Herzen. Daher wird er sich nach seiner Rede bei einem Rundgang über den Markt der Möglichkeiten über besondere Ausbildungsprojekte der Industrie- und Handelskammern informieren, unter anderem zur Schulung junger KI-Scouts, zur Gewinnung von jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen für eine Ausbildung in Deutschland und über eine Zusatzqualifikation für Wasserstofftechnologien. Nach diesem Termin, wir sind immer noch am Mittwochnachmittag, wird der Bundeskanzler um 16 Uhr die Bundespräsidentin der Schweiz, Viola Amherd, im Bundeskanzleramt empfangen. Bei den Gesprächen wird es voraussichtlich bilaterale, europäische und internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Für 17.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Donnerstag, 16. Mai, wird der Bundeskanzler ab 15 Uhr an der Verabschiedung von Professor Hasso Plattner in der SAP-Arena in Mannheim teilnehmen. Professor Plattner hat den Weltkonzern SAP mitbegründet, wie Sie wissen, die Geschicke des Unternehmens zuletzt viele Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender gelenkt und verabschiedet sich nun Mitte Mai von seinen Tätigkeiten für SAP. Bei der Veranstaltung wird der Kanzler eine Rede halten. Zuvor spricht er ab 14 Uhr mit Betriebsräten von SAP. Am Freitag der kommenden Woche schließlich, es ist der 17. Mai, wird der Bundeskanzler um 13.30 Uhr die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maya Sandu, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt ihres Gespräches werden neben Fragen der bilateralen Beziehungen und dem Weg Moldaus in die Europäische Union selbstverständlich auch außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Themen stehen, sowie voraussichtlich auch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die Republik Moldau. Nach dem Gespräch ist für 14.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
Herr Vorsitzender, soll ich auch noch gleich den längerfristigen Termin ankündigen oder machen wir das danach?
Machen wir danach.
Gut.
Danke. Sehen Sie mir nach, wenn ich nach so langer Abwesenheit an dieser Position nicht jeden Kollegen mit Namen aufrufen kann. Ich will trotzdem die einzelnen Punkte der Reihe nach abfragen. Wir sind beim Kabinett. Gibt es Fragen zum Berufsbildungsbericht? Herr Jessen war zuerst. Moment, jetzt habe ich dich.
Ja, was die Ausbildung in den Betrieben angeht, ist 2022, glaube ich, ein Tiefstand erreicht worden. Es sind nur etwas über 18% der Betriebe, die überhaupt noch ausbilden. Und 30% der Ausbildungsverträge wurden vorzeitig aufgelöst. Wie bewertet die Bundesregierung das? Welches sind die Ursachen dafür und wie kann Abhilfe geschaffen werden?
Da würde ich das zuständige Fachressort bitten zu antworten.
Frau Wagemann.
Ja, vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass ein relativ hoher Anteil festzustellen ist an Menschen, die ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig wieder auflösen, was letztlich eine Folge der in gewisser Hinsicht für die Bewerber besseren Arbeitsmarktlage ist, weil sie einfach leichter woanders auch eine Stelle finden. Das zeigt, dass es umso wichtiger ist, berufliche Orientierung anzubieten, auch sehr früh schon, möglichst schon in der Schulzeit. Und das ist auch ein Schwerpunkt der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, die wir ja ganz stark, oder wo wir sehr viele Fördermaßnahmen drunter vereinen, unter diesem Dach, dass man Schülerinnen und Schülern frühzeitig und auf sehr modernen Wegen versucht, eine fundierte Entscheidung zu erleichtern, welchen Beruf sie wählen, um dann auch in dieser Ausbildung zu bleiben, die sie begonnen haben. Insgesamt zeigt die Lage, dass auch angesichts des Fachkräftemangels weiterhin die berufliche Bildung gestärkt werden muss und die Berufsorientierung weiter eine große Rolle spielen muss.
Die erste Frage war gewesen, woran es liegt, dass weniger als 20% der Betriebe überhaupt noch ausbilden, wenn der Fachkräftemangel da ist. Was hören Sie da von der Unternehmerseite als Begründung?
Das ist natürlich letztlich eine Frage, die Sie in erster Linie an die Unternehmerseite selber stellen müssten.
Ich frage Sie, Sie sprechen ja mit denen darüber und Sie müssen Erklärungen von denen haben. Da interessiert mich, was bei Ihnen ankommt.
Ja, also wir sprechen mit denen, aber ich will nicht für sie sprechen. Das überlasse ich ihnen gerne selbst. Aber es ist in der Tat auch eine Aufgabe der Wirtschaft selbst, gegen diese Zahlen anzugehen. Und was sicherlich auch eine Schwierigkeit sein könnte, sind die Passungsprobleme, die auch der Regierungssprecher erwähnt hat. Also wie kann das Angebot, was es gibt, noch eher zugeschnitten werden, sodass es auch Bedürfnissen und Erwartungen der Bewerber entspricht?
Herr Jung.
Herr Beschreib, wie steht die Bundesregierung zu einer Pflicht für Unternehmen auszubilden, vielleicht ab einer bestimmten Größe? Und Sie hatten jetzt auch nicht erzählt, dass in der Ampel, also während der Ampel jetzt in der Altersgruppe zwischen 20 und 34 19,1% der Menschen ohne Berufsabschluss mittlerweile sind. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Ich habe ja gesagt, dass ich einzelne Erkenntnisse aus diesem Bericht und dem vollständigen Bericht dargelegt habe oder darlegen werde. Da würde ich auch immer an das Fachressort und an die Fachministerin verweisen. Das ist die Antwort auf den zweiten Punkt. Und auf den ersten Punkt erinnere ich noch mal kurz, was Sie fragten.
Naja, da ja immer weniger Unternehmen
ausbilden. Ach so, die Ausbildungspflicht. Darüber sind mir keine Pläne bekannt, dass wir in eine solche Richtung denken, was der Bundeskanzler, was sicherlich auch alle Bundesministerinnen und Ministern bei ihren zahlreichen Kontakten und Besuchen in Unternehmen tun, ist immer wieder auch auf den Wert der dualen Ausbildung hinzuweisen und die Unternehmen, wo ich dann teilnehme an den Besuchen, schätzen auch diese duale Ausbildung und ist auch etwas, was wir in Auslandsreisen immer wieder begegnen, wie viel großer Wert und es auf die deutsche, auf das duale, ist ja sehr einmalig in der Welt, duale Ausbildungssystem legen. Und insofern ist die Klage über den Fachkräftemangel in Deutschland einerseits und ein geringer werdendes Engagement bei der Ausbildung andererseits passen schlecht zusammen. Und insofern werben wir da stärker dafür, aber zu einer Pflicht ist im Augenblick nicht angedacht.
Eine Nachfrage?
Welche Verantwortung hat denn die Ampel dafür, dass es jetzt eine Zunahme gab unter jungen Menschen ohne Berufsabschluss?
Auch da muss ich das Fachressort dann bitten.
Also ich wollte zunächst mal ergänzen, gerade für diese Gruppe hat ja im Februar das Kabinett ein neues Gesetz beschlossen, was mein Lieblingstitel ist unter den Gesetzgebungssachen Berufsbildungs- und Validierungsgesetz. Dieses Gesetz ist genau darauf ausgerichtet, dass man Menschen ohne Abschluss, die aber schon längere Zeit in einem bestimmten Beruf trotzdem tätig sind, noch eine zweite Chance gibt, dass sie sozusagen einen Abschluss nachholen können oder ihre Kompetenzen auch anerkannt werden, ohne dass das jetzt gleichgestellt wird, natürlich mit Leuten, die ganz regulär eine Ausbildung mit Abschluss machen. Aber gerade dieses Gesetz soll sozusagen mit Abhilfe schaffen, um den Menschen ohne Berufsabschluss auch noch eine zweite Möglichkeit zu eröffnen.
Ich sehe keine weiteren Fragen zu diesem Punkt, deswegen würde ich bei den Terminen weitermachen. Wir sind bei dem Besuch des Kanzlers in Schweden. Gibt es Fragen zu dem Treffen der nordischen Ministerpräsidenten beziehungsweise am Tag darauf die bilateralen Gespräche zur Innovationspartnerschaft? Dazu sehe ich keine Fragen. Dann sind wir beim Mittwoch zum Treffen des Kanzlers mit dem Sachverständigenrat. Gibt es dazu Fragen? Ja, Herr Jung.
Herr Bestreit, wird der Kanzler vielleicht über die Causa Grimm mit den Wirtschaftsweisen reden? Da sind sich ja 4 der 5 einig, dass das, was Frau Grimm als Nebentätigkeit macht, 100.000 Euro verdient in Aufsichtsräten, nicht mit dem Mandat der Wirtschaftsweisen zusammenhängt. Wie hat der Kanzler da sich positioniert?
Der Kanzler hat sich wie die gesamte Bundesregierung in dieser Causa so positioniert, dass es ein unabhängiger Sachverständigenrat ist, der unter Eigenregie agiert. Und diese Eigenregie und diese Unabhängigkeit muss auch erhalten bleiben. Und insofern muss das der Rat miteinander verhackstücken. Und da hält sich die Bundesregierung raus. So haben wir es auch hier in den verschiedenen Stellungnahmen der letzten Wochen oder sind schon einige Monate fast her gehalten. Und so werden wir es weiterhalten.
Aber kann man unabhängig sein als Wirtschaftsweise, wenn man gleichzeitig in Aufsichtsräten von Konzernen sitzt, die bestimmte Interessen haben?
Das ist etwas, was der unabhängige Sachverständigenrat in Eigenregie miteinander klären muss. Und die Bundesregierung achtet die Unabhängigkeit dieses Sachverständigenrates.
Gibt es Fragen zum IHK-Tag? Sehe ich nicht. Dann zum Besuch der Bundespräsidentin der Schweiz. Ja, bitte.
Dankeschön, Herr Hebestreit. Erwartet sich der Kanzler neue Erkenntnisse zu der Ukraine-Konferenz, die in der Schweiz geplant ist? Und gibt es Signale aus Peking? Was ist da der jüngste Stand, ob China da teilnimmt?
Über die genaue Teilnehmerzahl, das ist ja auch noch ein bisschen hin, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Sie wissen, dass der Bundeskanzler bei seinem China-Besuch gut 3 Wochen da ausführlich auch mit dem chinesischen Staatspräsidenten drüber gesprochen hat. Man hat sich auch im Nachhinein auf 4 wichtige Punkte verständigt, die sowohl von China als auch von Deutschland geteilt werden und die auch womöglich Kernpunkte eines Kommuniqués zum Abschluss dieser ersten Friedenskonferenz sein könnten. Ob es darüber hinaus Überlegungen Chinas gibt, daran teilzunehmen, das entzieht sich meiner Kenntnis im Augenblick. Insofern ist das der Stand, den ich Ihnen übermitteln kann. Was jetzt das Treffen mit der Bundespräsidentin der Schweiz angeht, das mag da auch eine Rolle spielen. Da kann ich den Gesprächen nicht vorgreifen. Aber die Schweiz ist natürlich der Ort, an dem es stattfindet. Die Gespräche laufen zwischen den nationalen Sicherheitsberatern vieler beteiligter Länder, auch aus dem globalen Süden, aus der Ukraine selbstverständlich, aus westlichen Ländern und anderswo.
Gibt es Fragen zu dem Treffen des Kanzlers am Donnerstag in Mannheim zum Abschied von Herrn Plattner? Thilo Jung.
Wird der Kanzler irgendwie die Vermögensungleichheit und Vermögensbesteuerung ansprechen? Ich meine, Herr Plattner ist einer der reichsten Milliardäre, reichsten Menschen im Land.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei der Abschlussfeier zum Wirken von Herrn Plattner eine Rolle spielen wird. Aber es gilt immer das gesprochene Wort, Herr Jung, und insofern kann ich Sie nur auf die Veranstaltung nächste Woche Donnerstag verweisen.
Dann haben wir noch zum Schluss der Woche das Treffen am Freitag mit der Staatspräsidentin Moldau. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht. Dann wären wir jetzt bei den langfristigen.
Das ist nur ein Termin, aber er ist uns doch relativ wichtig. Und deshalb will ich an dieser Stelle schon darauf hinweisen. Es geht um die übernächste Woche. Wir feiern in diesem Jahr ja gleich mehrere für unsere Demokratie wichtige Jubiläen. Am 23. Mai 2024 wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt und am 9. November feiern wir 35 Jahre Mauerfall. Wir läuten dieses Jubiläumsjahr mit einem großen Demokratiefest ein, das vom 24. bis 26. Mai hier in Berlin stattfinden wird, zu dem auch alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Und wir freuen uns natürlich, wenn auch Sie als Berichterstatterinnen und Berichterstatter diese Festivitäten ebenfalls begleiten werden. Ein Akkreditierungshinweis ist bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Das Programm ist, wie sollte es anders sein, bunt und abwechslungsreich wie die Bundesrepublik. Es wird natürlich mit Musik und Unterhaltung auch gefeiert, aber es soll vor allem miteinander gesprochen werden, über all die Themen, die uns miteinander bewegen. Im Mittelpunkt steht natürlich das Grundgesetz, das Fundament unseres Zusammenlebens in einem freien und demokratischen Rechtsstaat. Wenn wir den Blick auf die schrecklichen Übergriffe vom Wochenende richten oder die jüngsten Vorfälle hier in Berlin, dann kommt das Jubiläum vielleicht gerade zur richtigen Zeit. Denn politisches Engagement und Ehrenamt sind elementare Dinge, die wir schützen und fördern müssen. Um den Überblick über das umfangreiche Programm zu erhalten, gibt es seit heute einen Veranstaltungskalender auf der von Ihnen sehr geschätzten Homepage der Regierung www.bundesregierung.de. Dieser Kalender ist noch nicht abschließend befüllt, da noch einiges, was das Programm betrifft, in letzten Zügen ist, bevor es dann kundgetan werden kann. Was klar ist, die Feierlichkeiten beginnen am 23. Mai mit einem Staatsakt in Berlin, angeordnet durch den Bundespräsidenten. Tags darauf dann beginnt das Demokratiefest rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus, also in Sichtweite der Bundespressekonferenz. Beteiligen werden sich die 16 Länder, viele zivilgesellschaftliche Organisationen, der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat, der Bundeskanzler und auch alle Bundesministerien. Gemeinsam freuen sie sich darauf, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und auch gemeinsam zu feiern. Ein Höhepunkt des Festes wird die große Abschlussveranstaltung am Sonntagabend sein, auf die wir uns auch alle schon bestimmt sehr freuen. Die Details zu dieser Abschlussveranstaltung dann in gut einer Woche. Soweit für Ihre mittelfristige Lebensplanung.
Gibt es Fragen zu dem Demokratiefest? Ja, bitte.
Also der Komplex Gewalt gegen Politiker, wollen Sie das da einbeziehen? Da, ja, wenn eine Frage an das BND.
Ja, machen wir gleich. Ich glaube, das ist ein großer Komplex. Ich würde ganz kurz dem Justizministerium noch Gelegenheit geben, eine Reiseankündigung zu machen. Bitte.
Ja, vielen Dank. Der Bundesminister der Justiz, Dr. Marco Buschmann, reist vom 9. Mai bis zum 10. Mai 2024 zum Treffen der G7-Justizminister nach Venedig. Es ist das dritte Treffen der G7 in diesem Format. Ein Treffen der G7-Justizminister fand erstmalig auf Initiative von Minister Buschmann unter der deutschen G7-Präsidentschaft im November 2022 in Berlin statt. Der Arbeitsschwerpunkt des Treffens der G7-Justizminister wird auf der Unterstützung für die Ukraine beim Wiederaufbau der Justiz liegen. Der Gesichtspunkt der Verhinderung von Korruption in Verwaltung und Justiz in der Ukraine wird dabei im Vordergrund stehen. Die im letzten Jahr unter japanischer G7-Präsidentschaft initiierte Anti-Corruption Task Force for Ukraine wird in Venedig unter der italienischen Präsidentschaft weitergeführt werden. Auch wird es um einen Austausch der G7-Staaten zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität gehen. Zudem soll die G7-Venedig-Gruppe gegründet werden. Mit dieser soll ein eigenständiger Justizstrang dauerhaft innerhalb der G7 etabliert werden. Innerhalb dieses Arbeitskreises werden zukünftig justizbezogene Themen im Kreis der G7 erörtert. Die Themen werden sich flexibel und dynamisch an aktuellen Herausforderungen orientieren. Dazu gehören Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und der Austausch zum Einsatz von neuen Technologien und KI in den Justizsystemen der G7-Staaten. Vielen Dank.
Gibt es Fragen zu der Venedig-Gruppe? Nein. Dann sind wir jetzt wieder zurück beim Demokratiefest beziehungsweise dem Stichwort, das der Regierungssprecher in dem Kontext nannte, nämlich auch die Übergriffe gegenüber Politikern. Und ich glaube, die erste Frage dazu war angemeldet worden von der Kollegin von der Deutschen Welle. Moment, ich muss das Mikro finden. Stimmt.
Ja, Gerhäuser hier. Aus gegebenem Anlass, das war ein Kamerateam der Deutschen Welle, das gestern dabei war in Dresden, als die 47-jährige Grünen-Politikerin in einem Viertel bedrängt und auch bespuckt wurde. Und meine Frage geht an Herrn Kall. Wir sprachen am Montag ja schon darüber hier, dass es bei der Bewertung der Delikte Gewaltdelikte und Äußerungsdelikte gibt. Sie haben das auch grob uns erklärt. Ich wüsste jetzt gerne, wie in diesem Fall, in dem die Polizei wegen Körperverletzung ermittelt, wie Sie das gewichten. Ist das jetzt ein Äußerungsdelikt? Ist es ein Gewaltdelikt? Wie ist da Ihre Reaktion?
Also eine Körperverletzung ist natürlich ein Gewaltdelikt und wird als solches auch erfasst dann in den Statistiken zur politisch motivierten Kriminalität. Und auch dieser Fall, den Sie gerade geschildert haben, der grünen Politikerin dort, ist natürlich scharf zu verurteilen und ist ein weiterer Fall. Gestern hatten wir einen Angriff hier auf die Berliner Politikerin Franziska Giffey. Wir hatten einen Angriff auf die grünen Politikerin. Wir hatten auch Angriffe auf AfD-Politiker. Auch diese hat die Bundesinnenministerin gestern in ihrem Statement nach der Sonderinnenministerkonferenz natürlich einbezogen, weil sich diese Angriffe auf alle Parteien, gegen alle Parteien richten. Nicht in unterschiedlicher Intensität, aber gegen alle. Und wir haben leider eine Vielzahl dieser Fälle, und die Bundesinnenministerin hat ja davon gesprochen, dass wir eine Eskalation antidemokratischer Gewalt erleben. Der Fall, den Sie geschildert haben, fügt sich da leider ein. Was jetzt sehr, sehr wichtig ist, sind schnelle Ermittlungserfolge, ist ein hoher Fahndungsdruck auch auf die Täter, ist das Täter, so wie das ja in einigen Fällen jetzt auch geschieht, durch einen hohen Ermittlungsdruck sehr schnell festgenommen werden, gefasst werden, verfolgt werden. Damit, so wie es auch die Bundesministerin ausgedrückt hat, es ein deutliches Stoppsignal des Rechtsstaats gibt, dass diese Gewalttaten gegen diejenigen, die für die Demokratie einstehen, die sich politisch engagieren in Deutschland, in keinem Fall rechtsstaatlich akzeptiert werden. Und vielleicht da noch ein Hinweis, die Diskussion jetzt nach der Sonderinnenministerkonferenz geht ja ein Stück weit in Richtung auch Verschärfung des Strafrechts. Aber wenn Sie den Beschluss lesen, der inzwischen auch veröffentlicht ist, hat es eine Vielzahl von Maßnahmen gegeben, die der Beschluss der Innenministerkonferenz von gestern Abend auch schildert, insbesondere wie an ganz vielen Stellen die Schutzkonzepte angepasst werden, die Polizeipräsenz erhöht wird, Schutzmaßnahmen getroffen werden, Sensibilisierungsmaßnahmen, damit überall auch sozusagen der Ernst der Lage klar ist und der Schutz hochgefahren wird.
Dankeschön. Ich hätte noch eine Nachfrage an Herrn Hebestreit. Das ist ja auch das Thema Verrohung der Gesellschaft. So wird es zumindest auch von vielen Politikern bewertet. Wäre das auch das Stichwort, was der Kanzler dazu liefert und was gedenkt die Bundesregierung zu tun?
Ich glaube, Herr Kall hat ja bereits auf die Sitzung der Innenministerinnen und Innenminister der Länder gemeinsam mit der Bundesinnenministerin von gestern hingewiesen. Das ist ja eine Reaktion auf diese wachsende verabscheuungswürdigen Attacken, die wir erleben. Und das erleben ja nicht nur Spitzenpolitiker im Bund und in den Ländern, sondern, und das ist ja auch Teil Ihres Vorfalls, das Ihr Kamerateam miterlebt hat, das ist ganz viel in den Kommunen, wo die Vulnerabilität noch viel größer ist, weil die Menschen wohnen dort, sie haben keinen Polizeischutz natürlich, das ist anders als bei Spitzenpolitikern. Sie haben Kinder, die in die Schule dort gehen, die in den Sportvereinen sind. Und das ist alles eine Form der Einschüchterung, die da zum Teil sich Bahn bricht. Und es ist dann auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt nicht, dass nicht die Sicherheitsbehörden auch ihre Aufgaben zu erfüllen haben, sondern gesamtgesellschaftlich, dass das ein Klima der Einschüchterung, der Gewalt in Teilen ist, das wir nicht akzeptieren wollen. Das sollte uns auch allen wichtig sein. Wir sind eine Demokratie, ein Rechtsstaat, und diese Demokratie lebt vom Engagement ganz vieler. Es gibt die Berufspolitiker in Spitzenämtern, aber es ist natürlich politisch. Politik wird ganz, ganz viel von Ehrenamtlichen gemacht, die dafür viel Zeit und auch viel Freizeit für hergeben und die dann aber nicht eingeschüchtert gehören oder mit Gewalt bedroht oder sogar gewalttätig attackiert. Und das sollte uns im 75. Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland auch ein ganz wichtiges Anliegen sein. Und das werden auch alle staatlichen Stellen, wo es irgend geht, unterstützen. Aber dieser Aufruf geht natürlich auch an uns alle, die wir 24 Stunden am Tag in diesem Land leben.
Herr Kollege.
Ja, danke. Zur Verschärfung des Strafrechts, Frau Beckfeld. Da wurden von den Innenministern gestern ja die Straftatbestände Nötigung und Körperverletzung genannt. Was sehen Sie da für Möglichkeiten, da an der Schraube zu drehen?
Ja, also Bundesjustizminister Buschmann hat sich ja bereits auch gestern dazu geäußert und gesagt, es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über bessere Schutzkonzepte, mehr Polizeipräsenz. Aber wir dürfen nicht glauben, dass man das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung des politischen Diskurses mit Strafrecht allein wird lösen können. Es ist so, dass das Bundesministerium der Justiz derzeit keine offensichtlichen Strafbarkeitslücken sieht. Wir werden aber die konkret vorgelegten Vorschläge wohlwollend prüfen und diese Prüfung dauert derzeit noch an.
Herr Karl, stimmen Sie dazu oder gibt es da einen Dissens?
Es gab gestern einen einstimmigen Beschluss der Innenministerkonferenz, zu dem sich die Bundesinnenministerin ja auch im Anschluss geäußert hat. Sie hat das ja sehr deutlich gesagt mit dem Stoppsignal, das wir brauchen, mit auch der rechtsstaatlichen Härte, die wir brauchen. Und wenn es dafür Strafverschärfungen bedarf, so wie sie die Innenministerkonferenz gestern benannt hat, hat sie angekündigt, darüber mit dem Bundesjustizminister jetzt sehr schnell auch zu beraten.
Herr Jessen ist der Nächste. Es gab, Sekunde, Hans, es gab vor dem, vor der Regierungspressekonferenz 2, 3 Handzeichen in meine Richtung, die mir bedeuteten, dass Sie auch Wortmeldungen haben. Sollten das zu diesem Thema sein, dann bitte ich nochmal um Wiederholung des Handzeichens. Wenn es andere Themen sind, dann habe ich die Namen notiert und rufe Sie später auf. Hans Jessen, bitte.
Herr Kall, eine Lernfrage. Die Tatverdächtigen im Verecke wurden relativ schnell wieder sozusagen nach Hause entlassen. Begründung war bei dem Erst, der sich selbst gestellt hatte, zum Beispiel, dass, weil er zu Hause wohnte, keine Fluchtgefahr bestehe. Die Lernfrage ist, bestünde trotz dieser Voraussetzungen eigentlich die Möglichkeit, Tatverdächtige sozusagen dann doch etwas länger in Haft oder in Gewahrsam zu behalten. War das ein Diskussionsthema als mögliche Verfahrensweise auch zwischen den Innenministern? Die Justiz ist unabhängig, aber dennoch.
Also ein Diskussionsthema war, dass es schnelle, spürbare Konsequenzen geben muss nach solchen Taten, dass man einen hohen Fahndungsdruck, einen hohen Ermittlungsdruck braucht, dass das auch den entsprechenden Ressourceneinsatz kostet. Auch da hat die Bundesinnenministerin ja den Ländern nochmals unterstrichen, dass der Bund sie unterstützt mit den Bundessicherheitsbehörden, insbesondere auch mit einem starken Einsatz der Bundespolizei an anderen Stellen, um die Landespolizeien wiederum zu entlasten. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt haben Lagebilder abgegeben gestern in der Sonder-EMK und auch sozusagen den Ernst der Lage beschrieben, auch anhand der aktuellen Zahlen beschrieben. Jetzt zu Ihrer konkreten Frage, wenn ich Ihnen da jetzt irgendwie eine abstrakt juristische Antwort drauf gebe, würden Sie die ja doch auf den Einzelfall beziehen. Das ist allein Sache der Behörden vor Ort, der Staatsanwaltschaft, ob sie einen Haftbefehl beantragt oder nicht, des Ermittlungsrichters am zuständigen Amtsgericht, ob ein solcher Haftbefehl erlassen wird oder nicht. Und das haben wir von hier aus dann nicht zu kommentieren.
Aber wenn ich nachfragen darf, ist mein Laienkenntnis richtig, dass diese Tatverdächtigen doch bis zu 24 Stunden hätten festgehalten werden dürfen? Ist das richtig?
Also das ist alles gesetzlich geregelt, aber wie gesagt, ich würde mich jetzt zu diesen Fragen nicht äußern wollen. Dazu können Sie sich an die Staatsanwaltschaft Dresden wenden, die da ja dieses Verfahren führt.
Herr Jung.
Kai, vor 3 Tagen hatte die Ministerin, das hatten Sie auch nochmal getwittert, davon gesprochen, dass wir jetzt eine neue Dimension von antidemokratischer Gewalt erleben würden. Die Ministerin ist ja auch aus Hessen. Hat sie den Mord an Walter Lübcke vergessen? War das nicht eine neue Dimension?
Also sie hat von einer Eskalationsspirale gesprochen, das auch beschrieben, die mit Einschüchterungsversuchen beginnt, mit Drohgebärden, mit sogenannten, das ist ein sehr zynisches Wort, Hausbesuchen, die wir bei vielen Politikern und Politikern erlebt haben, die bis an ihre eigene Haustür bedroht worden sind, wofür wir ja das Melderecht ändern wollen. Das hat sie gestern auch angekündigt, um entsprechende Adressen besser zu schützen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und das jetzt als eine Eskalation in der jüngeren Entwicklung beschrieben, der letzten Monate oder vielleicht des letzten Jahres. Selbstverständlich hat sie den Mord an Walter Lübcke nicht vergessen, der sie persönlich sehr geprägt hat. Sie hat darüber auch gestern gesprochen, dass das die Fälle sind, die wir immer befürchten müssen und hat an dieser Stelle gestern auch nochmal die von ihr vorgeschlagene Änderung des Waffenrechts, um Extremisten zu entwaffnen, damit wir Taten, wie wir sie jetzt erleben, nicht auch noch mit Waffen erleben, wie ja beispielsweise aus der Reichsbürgerszene sehr konkret zu befürchten war, die jetzt vor Gericht stehen, die Abgeordnete mit Waffen angreifen wollten. Um sowas zu verhindern, brauchen wir Waffenrechtsverschärfung. Auch darüber hat sie gestern gesprochen. Und selbstverständlich sind das alles Dinge, bei denen sie sozusagen als den schlimmsten Fall der jüngeren Geschichte auch an den ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten denkt.
Da schließt sich meine 2. Frage an. Können Sie uns beziffern, wie viele, es gab ja irgendwie Tausende, Rechtsextremisten, die legal Waffen besitzen in Deutschland. Wie viele von denen hat die, also während der Ampel wurden mittlerweile entwaffnet? Haben Sie da Zahlen?
Wir haben Zahlen, aber die habe ich jetzt nicht dabei, die reichen wir gerne nach.
Danke. Ich sehe jetzt zu dem Thema Gewalt gegen Politiker jetzt keine weiteren Wortmeldungen in diesem Saal. Deswegen habe ich doch, Verzeihung, dann habe ich es übersehen. Bitte.
Ich würde nur noch mal kurz nachfragen, Frau Beckfeld, Sie haben gesagt, die Prüfung dauert an, was die Strafrechtsverschärfung angeht. Wie lange könnte das denn andauern? Welchen zeitlichen Rahmen haben Sie sich da gegeben für die Prüfung?
Kann ich Ihnen jetzt hier keine konkreten Angaben zu machen, aber wie gesagt, es wird aktuell geprüft.
Dann kommen wir zu einem neuen Thema und ich habe eine Wortmeldung angezeigt bekommen von Herrn Jolkfer.
Dankeschön. Eine Frage an das Auswärtige Amt, eventuell an das Justizministerium und das Finanzministerium. Vor etwa 2 Jahren, also fast vor 2 Jahren, hat die EU Rossotrudnitschestwo sanktioniert. Das ist eine russische Behörde für die Verbreitung russischer Kultur im Ausland. Die Konten wurden gesperrt. In mehreren EU-Ländern wurden daraufhin Kulturzentren der Russischen Föderation geschlossen. Warum ist das russische Haus in Berlin immer noch offen? Danke.
So, wer will damit anfangen? Es war sowohl das Auswärtige Amt angefragt, Justiz und Finanzen.
Ich müsste einmal kurz schauen, ob ich was dazu dabei habe zum russischen Haus. Genau, dazu kann ich Ihnen noch mal sagen, das russische Haus, wie Sie schon gesagt haben, ist unselbstständiger Teil der sanktionsgelisteten Regierungsagentur. Die Vermögenswerte des russischen Hauses sind eingefroren. Zur Frage der Sanktionsdurchsetzung müsste ich Sie einmal darauf hinweisen, dass natürlich die Sanktionen von verschiedenen Behörden in Deutschland umgesetzt werden. Eine davon ist die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die für die Ermittlung und gegebenenfalls Sicherstellung der Vermögenswerte, die eingefroren sind, zuständig ist. Ich kann mich hier an dieser Stelle aber zu konkreten Ermittlungsständen nicht äußern.
Hat das Auswärtige Amt oder das Justiz was dazu zu sagen?
Sie müssten mir noch 30 Sekunden geben, dass ich auch noch mal nachschaue.
Vielleicht frage ich so lange noch das Finanzministerium nach. Also ich habe Sie richtig verstanden, dass es Ermittlungen gibt. Das russische Haus ist sanktioniert, aber immer noch offen.
Ich kann Ihnen jetzt zu Ermittlungen, zu einzelnen Ermittlungsständen oder welche konkreten Ermittlungen gegen das russische Haus geführt werden, keine Auskunft geben.
Ich kann vielleicht einfach noch mal grundsätzlich in Ergänzung zum federführenden BMF in dieser Sache ergänzen. Das russische Haus, wie Sie sagten, ist seit dem 21. Juli 2022 EU-weit sanktioniert. Und die Bundesregierung hat sich auch für die Sanktionslistung eingesetzt. Die Listung hat für die Betreiberorganisation die Einführung sämtlicher in der EU belegener Vermögenswerte zur Folge. Und es sieht auch ein umfassendes Bereitstellungsverbot vor. Das heißt, EU-Rechtssubjekte dürfen der Organisation oder ihren verbundenen Entitäten, weder direkt noch indirekt wirtschaftliche Ressourcen oder finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Diese Maßnahmen gelten weiter fort. Und zu Fragen der Sanktionsdurchsetzung, darüber hinaus ist das Auswärtige Amt nicht zuständig, habe ich nichts zu ergänzen über die Kollegin hinaus.
Also mir ist immer noch nicht klar, warum das russische Haus seit 1,5 Jahren sanktioniert ist oder seit fast 2 Jahren und immer noch offen ist, Veranstaltungen macht, Leute empfängt, Geld verdient und Geld ausgibt, obwohl die Konten von Rossotrudnitschestwo gesperrt sind. Müsste doch eigentlich längst zu sein, oder?
Also ich ergänze jetzt nur noch mal, weil ich noch mal sagen muss, dass das Auswärtige Amt in dieser Sache sich eingesetzt hat für die Bundesregierung, für den grundsätzlichen Tatbestand der Sanktionierung, die Sie erwähnt haben und die ich eben erläutert habe. Aber die zuständigen Sanktionsdurchsetzungsbehörden, unter anderem die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, wären die richtigen Adressaten, um im Detail nähere Kenntnis zu erlangen.
Danke.
Vielleicht kann ich noch eine Sache hinzufügen. Also wie gesagt, die russischen Vermögenswerte sind eingefroren. Soweit Freigabe von Geldern vorgesehen sind. Dafür ist die Bundesbank in dem Fall zuständig, über Ausgaben zu beobachten oder zu monitoren. Und darüber, wie gesagt, entscheidet die Bundesbank.
Herr Kollege da hinten außen, Sie hatten sich auch gemeldet, genau, zu einem neuen Thema, bitte.
Dankeschön, Daniel Pokraka aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich hätte gerne eine Frage gestellt ans BMF und ans Familienministerium.
Ja, fangen Sie schon mal an mit der Frage. Ja.
Die Ansage ist dann immer anders, sonst soll man warten. Es geht um die Familienstartzeit, also quasi Volksmund vielleicht Vaterschaftsurlaub nach Geburt des Kindes. Diese Familienstartzeit ist vereinbart, sollte kommen, ist noch nicht in Kraft. Wir hören, es liegt auch daran, dass das Finanzministerium das Geld dafür nicht freigibt. Es läuft schon seit längerem da ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gegen Deutschland. Und an beide Häuser einmal die Frage, warum nehmen Sie das in Kauf? Warum gibt es da noch keine Einigung? Und konkret ans BMF SFJ auch nochmal, verfolgen Sie das Thema weiter oder angesichts von Spardruck dann vielleicht in der Abwägung zu anderen Sachen nicht mehr?
Bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht fange ich einfach mal an. Wie Sie vielleicht wissen, der Referentenentwurf zum Familienstartzeitgesetz, das sagten Sie ja auch, wird aktuell noch zwischen den Ressorts beraten. Das betrifft eben auch die Frage des zeitlichen Ablaufs des Gesetzgebungsverfahrens. Selbstverständlich setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass die Familienstartzeit kommt. Und das kann ich Ihnen jetzt sozusagen zum aktuellen Stand sagen. Wie gesagt, das sind interne Verhandlungen und die finden zwischen den Ressorts derzeit statt.
Genau, der Kollege hat es ja gesagt, es laufen die Ressortabstimmungen und auch ich kann das nicht kommentieren.
Ja, kurzer Zusatz, inwiefern ist es denn fürs BMF auch, spielt es eine Rolle oder ist es unwichtig, dass es eben Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gibt und es eigentlich angezeigt wäre, da ein bisschen Tempo zu machen?
Also ich kann Ihnen auch zu diesem Vertragsverletzungsverfahren nichts sagen. Ich weiß nicht, ob der Kollege da mehr zu sagen kann, aber ich kann mich dazu nicht äußern.
Gibt es weitere Fragen zur Familienstartzeit? Sehe ich nicht. Dann bin ich bei einer weiteren Anmeldung von Herrn Jung zum Thema Gaza.
Ja, vielen Dank, Frau Tischauer. Die Ministerin hat ja nochmal gewarnt vor einer Großoffensive Israels auf Rafah und dass die Menschen sich nicht in die Luft auflösen können, dass sie Schutz brauchen, man dringend humanitäre Hilfe. Die Großoffensive läuft ja offenbar jetzt. Welche Konsequenzen plant die Bundesregierung jetzt gegenüber Israel? Die Amerikaner haben jetzt zum Beispiel eine Bombenlieferung eingestellt. Gibt es seitens der Bundesregierung tatsächliche Konsequenzen?
Vielen Dank, Herr Jung, für die Frage, in der Sie, glaube ich, verschiedene Aspekte zum Gesamtthemenkomplex ansprechen. Wie Sie richtig sagen, hat sich die Ministerin gestern zur aktuellen Lage in Nahost und in Gaza geäußert. Sie hat dort vor einer Großoffensive gewarnt. Insofern möchte ich nochmal auf diesen Wortlaut hinweisen. Denn sie hat damit die große Sorge der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, wie bereits im Rahmen ihrer Reisen in die Region. Sie hat nochmal verdeutlicht, dass die humanitäre Hilfe und der Schutz der Menschen vor Ort dringend geboten ist, gerade in dieser schwierigen Lage, und dass jetzt auch gerade die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom unverzüglich wieder geöffnet werden müssen und zur Verfügung stehen müssen, damit humanitäre Hilfe wie dringend benötigt zu den Menschen gelangt. Auch noch das Gebot der Stunde möchte ich hier noch mal erläutern, wie wir es schon besprochen hatten am Montag, dass im Moment nämlich alles dafür getan wird, dass es eben nicht zu einer groß angelegten Offensive oder Großoffensive auf Rafah kommt. Und dafür sind die Gespräche, die geführt werden, die Verhandlungen um einen möglichen sogenannten Geiseldeal, der ermöglichen würde, dass zunächst eine humanitäre Feuerpause stattfinden würde, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reingelangen würde und gleichzeitig die verbleibenden über 100 Geiseln in Freiheit gelangen könnten, besonders wichtig.
Ja, vielen Dank, dass Sie keine Frage beantwortet haben, die ich gestellt habe. Ich wollte wissen, welche Konsequenzen Sie jetzt ziehen. Die Offensive läuft ja. Und warum betonen Sie immer, dass es keine Großoffensive geben soll? Letzte Woche war es ja immer keine groß angelegte Offensive. Ist denn das, was aktuell in Rafah läuft, seitens der Israelis aus Ihrer Sicht eine kleine, mittlere oder große Offensive?
Also Herr Jung, ich werde jetzt nicht anfangen, mit Ihnen hier in semantische Spiele einzusteigen, sondern ich sage das, was wir für die Bundesregierung, die Außenministerin, wir an dieser Stelle, aber auch andere Regierungsmitglieder bereits in Vergangenheit betont haben, dass es wichtig ist, dass es keine groß angelegte, Sie können auch das Wort angelegte in Klammern setzen, Großoffensive oder groß angelegte. Es geht darum, dass jetzt in dieser Stunde alles dafür getan werden muss, dass das just nicht passiert. Und dafür ist die Bundesregierung sehr engagiert in dieser Angelegenheit, in den Gesprächen, die stattfinden, auf den vergangenen Reisen. Und dass natürlich das, was dringend notwendig ist, dass Hilfe zu den Menschen nach Gaza kommt, wieder ermöglicht werden kann. Denn wir haben ja jetzt erlebt, dass vorübergehend Grenzübergänge geschlossen wurden und diese Hilfe muss dringend wieder hineingelangen.
Herr Tufik Niyaz war der Nächste.
Frau Deschauer, Stichwort Geiseldeal. Hamas hatte ja am Montag seine Zustimmung zu dem Deal gegeben. Israel hat es abgelehnt. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Ja, vielen Dank, Herr Tufik-Nia, für die Frage, weil wir auch schon über den Geiseldeal sprachen, über die Gespräche, die hierzu laufen. Es ist so, dass natürlich die Informationslage, die jetzt vorliegt, um welche Elemente es sich im Einzelnen handelt, entsprechender Überlegungen oder möglicher Vereinbarungen doch auch in der öffentlichen Darstellung etwas divergieren. Insofern, ich sitze jetzt hier in Berlin, Sie auch, eine abschließende Bewertung von laufenden Gesprächen, wo ja intensiv darum gerungen wird, dass es zu einer Vereinbarung kommt. Das würde ich von dieser Stelle im Moment nicht machen. Für die Bundesregierung, für die Außenministerin ist es wichtig, dass diese Gespräche weitergehen und möglichst zu einem Ergebnis führen können. Denn dieses Ergebnis ist ja unmittelbar verbunden mit der Möglichkeit, dass wieder mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineingelangt und auch es zu einer humanitären Feuerpause kommen kann, mit der Perspektive auch in einen politischen Prozess einzusteigen.
Nachfrage, wenn Sie mir erlauben. Sie haben ja in der Vergangenheit Hamas immer kritisiert, wenn es einen Geiseldeal abgelehnt hat. In dem Fall kritisieren Sie aber Israel nicht. Das heißt, das Töten geht ja weiter. Und so ein Deal hätte ja das Töten nicht stoppen können. Nochmal die Frage, kritisieren Sie Israel dafür oder unterstützen Sie Israel?
Ich würde es gerne nochmal einordnen, wie ich es schon bereits am Montag gemacht habe und es auch, auch eben bereits erläutert habe, in einen Kontext stellen. Wir erleben weiterhin einen bewaffneten Angriff der Hamas auf Israel und zwar ganz unmittelbar in den vergangenen Tagen mit dem zynischen Beschuss von Kerem Shalom, dem Ort, an dem dringend benötigte humanitäre Hilfe zu den Menschen gelangen kann. Bisher gelangen konnte oder zumindest auf dem Weg war, verstärkt durchzugelangen. Wir erleben eine Situation, dass weiter über 100 Menschen in Geiselhaft sind. Wir erleben aber auch eine Situation, dass ungefähr 2 Millionen Menschen in Gaza in einer furchtbaren Situation sich befinden und sehr viele von ihnen dringendst auf humanitäre Hilfe in viel größerem Ausmaß angewiesen sind, als dies im Moment erfolgt. Insofern geht es doch darum, jetzt alles dafür zu tun, und zwar in wechselseitigen Anstrengungen von beiden Seiten, Gespräche fortzuführen, um zu einer Lösung zu kommen, um einen Geiseldeal zu erreichen, damit eben Geiseln befreit werden können, aber die humanitäre Hilfe zu den Menschen kommt.
Herr Kollege.
Ich wollte noch mal zu der Frage von Herrn Jung zurückkommen und da einhaken. Welche konkreten Bemühungen führt die Bundesregierung, um die Militäroperation in Rafah zu stoppen? Hat sie die Möglichkeit, das zu tun? Und der UN-Generalsekretär hat es ja aufgefordert, die Operation zu stoppen. Würde Deutschland weiter Waffen nach Israel schicken?
Vielen Dank für die ebenfalls Verquickung von verschiedenen Frageaspekten, über die wir hier auch schon verschiedentlich gesprochen haben. Ich fange mal von hinten an. Wie Sie wissen, im Grundsatz, wir haben die Pressemeldungen zur Kenntnis genommen, die haben wir nicht zu kommentieren von dieser Stelle und ich möchte das auch am heutigen Tag nicht tun. Wie Sie wissen, würde vermutlich eigentlich das BMWK, die Kollegin des BMWK in dieser Fragestellung antworten, da federführend, aber die politische Einordnung haben wir hier ja bereits mehrfach vorgenommen. Im Grundsatz sind Waffenlieferungen, egal wo, im Einzelfall Entscheidungen der Bundesregierung und insofern möchte ich darüber nicht weiter hinausgehen. Ich möchte gerne noch mal erläutern, dass in Rafah, weil Sie darüber sprachen, was tut die Regierung, Bundesregierung dafür? Die Bundesregierung ist einer der größten, wenn nicht der größte Unterstützer für humanitäre Hilfe für die notleidenden Menschen in den palästinensischen Gebieten und insbesondere in Gaza. Die Bundesregierung ist intensivst engagiert in all ihren politischen, diplomatischen Kontakten, in der intensiven Krisen- und Reisediplomatie der Außenministerin, die auch noch flankiert wird durch Gespräche auf anderen Ebenen, die Sonderbeauftragte der Außenministerin für humanitäre Hilfe für den Nahen Osten ist erneut in die Region aufgebrochen. Das heißt, wir versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit wir besser Hilfe zu den Menschen bekommen. Insbesondere ist es natürlich so, dass circa eine Million Menschen derzeit in Rafah Schutz suchen. Sie sind in einer prekären Versorgungslage. Und im Rahmen der letzten Evakuierungsanordnung hatte die israelische Armee damals mit 100.000 zu evakuierenden Personen gerechnet. Sollte jedoch eine Großoffensive dort vonstatten gehen, dann ist natürlich würde so eine Größenordnung vermutlich nicht annähernd reichen. Und auch wenn wir immer wieder hören, dass es Bekenntnis gibt zum effektiven humanitären Schutz der Zivilisten in Gaza, so drängt die Bundesregierung in all den Gesprächen und Initiativen darauf, dass dieser Schutz auch wirklich effektiv ist und es nicht bei Absichtserklärungen bleibt. Und für die Frage, Ihre erste Frage, würde ich vielleicht noch an die Kollegin abgeben.
Frau Hungert, ja.
Jetzt. Genau, ich kann das nur noch ergänzen bzw. zu bestätigen, was die Genehmigungspraxis angeht der Bundesregierung. Gilt ja die Überteilung von Rüstungsexportgenehmigungen, entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Licht der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung und nach rechtlich-politischen Vorgaben und einschließlich der Berücksichtigung völkerrechtlicher Verpflichtungen. Was schon erteilte Lieferungen angeht, auch für Israel, informieren wir ja seitens der Bundesregierung in regelmäßigen Pressemitteilungen und auch auf parlamentarische Anfragen der Bundesregierung, auch auf den Punkt Israel, kann ich Sie auf parlamentarische Anfragen hier verweisen, wo wir uns dazu auch geäußert haben.
Ich habe zum Thema Gaza noch 4 Wortmeldungen. Ich würde das dabei belassen, weil ich habe noch 2 Anzeigen zu anderen Themen. Als nächstes ist Herr wieder in der Mitte dran.
Ja, Ratz von Reuters, danke. Frau Unkrad, nochmal nachgefragt, auch vielleicht an Herrn Hebestreit, inwiefern gibt es denn Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, Waffenlieferungen an Israel auszusetzen?
Ich beginne mal, also wie gesagt, ich kann nochmal wiederholen, das entscheidet die Bundesregierung gemeinsam im Einzelfall und das, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann informieren wir darüber, aber nicht, wenn wir darüber beraten, dieser Fälle beraten und über das, was wir schon getan haben bzw. nicht getan haben, informieren wir in Pressemitteilung oder auch in parlamentarischen Anfragen, die Sie auch ersehen können.
Nachfrage, Herr Ratz.
Ja, Herr Hebeschreit, was denkt denn der Kanzler dazu?
Da habe ich dem, was die Kollegin für den Wirtschaftsminister erklärt hat, nichts hinzuzufügen. Da agiert die Bundesregierung wie in allen Belangen sehr einheitlich.
Dann ist jetzt Herr Jessen dran.
Frau Deschau, Sie haben den Beschuss von Kerem Shalom angesprochen. Es gibt Presseberichte, denen zufolge nicht der Grenzübergang angegriffen, beschossen worden sei, sondern eine Militärunterkunft der IDF. Ist das korrekt, diese Information?
Ja, vielen Dank, Herr Jessen, für diese Frage. Sie wissen, dass natürlich von dieser Stelle es nur bedingt möglich ist, die verschiedenen, auch teils unterschiedlichen Medienberichterstattungen im Einzelnen nachzuvollziehen, geschweige denn zu verifizieren. Ich glaube, was wichtig ist, ist in der jetzigen Situation, dass nach der Schließung von Kerem Shalom, denn man muss ja sagen, dass der Beschuss dieses Areals zur vorübergehenden Schließung des Grenzübergangs geführt hat und damit zu einer Lage, die natürlich die Situation der Menschen im Gazastreifen erschwert, dass diese Schließung aufgehoben werden muss. Das hat die Außenministerin auch betont. Und das ist besonders wichtig, damit nämlich die notleidenden Menschen entsprechend wieder versorgt werden können.
Israel berichtet, dass seit 5 Stunden etwa der Grenzübergang wieder geöffnet sei. Ist das Ihr Kenntnisstand, weil Sie eben sagten, muss aufgehoben werden, die Schließung?
Es verhält sich etwas ähnlich wie mit der Beantwortung auf den ersten Teil Ihrer Frage. Wir haben auch verschiedene Medienberichte hierzu zur Kenntnis genommen, auch dass die israelische Armee angekündigt hat, und zwar heute angekündigt hat, den Grenzübergang wieder für humanitäre Lieferungen zu öffnen. Und dies ist dringend notwendig. Und das fordern wir, und abschließende stundenaktuelle quasi Erkenntnis habe ich jetzt im Moment nicht, aber hoffen, dass das sehr bald vonstatten geht, denn wir drängen auch darauf.
Herr Jung. Frau Deschauer, Sie haben es ein paar Mal gesagt, dass es, sollte es zu einer Großoffensive kommen, was ist denn das aktuell, was die Israelis in Rafah machen, aus Ihrer Sicht? Eine kleine, eine mittlere Offensive?
Ja, die Frage hatten wir schon.
Ja, hat sie ja nicht beantwortet.
Ich habe die Frage beantwortet, Herr Jung, dass ich mit Ihnen keine Semantik-Spiele vornehme und habe Ihnen das sogar erläutert. Es gibt auch darüber Medienberichte, dass es militärisches Vorgehen, militärische Operationen, ich glaube, es ist der Osten Rafahs, vonstatten gehen und dann die Einnahme des Grenzübergangs Rafahs. Das ist die Sachlage, über die wir im Moment Erkenntnis haben. Und darüber hinaus würde ich jetzt nochmal auf meine erste Beantwortung Ihrer Frage verweisen.
Ja, das spielen Sie ja, wenn Sie auf Großoffensive immer wieder anspielen. Sie meinten zur Nachvollziehbarkeit der Medienberichterstattung, verstehe ich es richtig, dass die Bundesregierung, was in Rafah passiert, nur aus den Medien verfolgt?
Netter Versuch, lieber Herr Jung, das ist ja auch das Spiel über die Fragestellung über Erkenntnisse, die wir als Bundesregierung an dieser Stelle teilen. Ich habe alles, was sich im Zusammenhang mit der aktuellen sehr besorgniserregenden Lage, zu der sich die Außenministerin auch schon geäußert hat, sowie die Bundesregierung gesagt.
Letzte Frage zu diesem Sachverhalt, Herr Tufik Nia.
Meine Frage wäre zum Westjordanland, also keine Frage zu Gaza.
Ja, das ist, fällt unter Nahost.
Okay, gut. Frage ans Auswärtige Amt, vielleicht auch ans BMZ. Es geht um eine lokale Mitarbeiterin des GIZ, Bara Odeh, die seit März in israelischer Haft, ohne Anklage in israelischer Haft sitzt. Sie wurde laut ihrem Anwalt brutal zusammengeschlagen und auch sexuell belästigt und misshandelt. Was tut die Bundesregierung, um die Freilassung dieser Dame zu ermöglichen?
Ja, ich kann ja kurz für das BMZ zu Stellung nehmen. Uns ist die Verhaftung der GIZ-Mitarbeiterin bekannt. Darüber hatte Israel am 5. März informiert. Die Verhaftung ist nach unseren Kenntnissen nach einer Privatreise erfolgt und steht nicht in einem unmittelbar, zumindest nach unseren Kenntnissen, Zusammenhang mit der Arbeit für die GIZ. Die GIZ arbeitet mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln daran, die Hintergründe zu klären, und steht in engem Austausch mit der Familie der Betroffenen. Wir als BMZ unterstützen diese Bemühungen der GIZ.
Das heißt, Sie fordern die Freilassung, ja? Sie sitzt ohne Anklage,
also seit 3 Monaten fast. Wir unterstützen die GIZ darin, die Hintergründe der Verhaftung zu klären und die entsprechende Unterstützung der Person zukommen zu lassen. Sie selbst ist über die Familie im Austausch mit der GIZ.
So, wir kommen zu neuen Anmeldungen. Georg Ismar hatte sich gemeldet mit einem Thema Dann hier vorne die Kollegin nochmal und Herr Jung, zum Herr Jolkfer auch, Verzeihung. Herr Ismar zuerst.
Ja, eine
Sekunde, ja. Nee, das war schon richtig.
Okay, danke.
Jetzt das Mikro vor dir.
Ja. Eine Frage an Herrn Kollatz und eine an Herrn Hebestreit. Und zwar zu dem Beschluss des CDU-Bundesparteitages gestern zum Thema Wehrpflicht. Da würde mich von Herrn Kollatz interessieren. Wann ist in etwa mit den Vorschlägen zu diesem Gesamtkomplex von Minister Pistorius zu rechnen? Und ist geplant, dann noch zu einem Abschluss innerhalb der Koalition in dieser Legislaturperiode zu kommen? Und wie bewerten Sie insgesamt dieses Konzept mit dieser Kontingentwehrpflicht? Das orientiert sich ja so ein bisschen eigentlich am schwedischen Modell, was der Minister auch immer ins Gespräch bringt. Und die Frage an Herrn Hebestreit ist, wie sieht der Bundeskanzler die Debatte? Hält er es für erforderlich, über solche Modelle zu diskutieren in der Koalition? Und Minister Pistorius hat da zum Beispiel schon gefordert, dass man zurückkommen muss zu einer Musterung der jungen Jahrgänge für alle, um im Spannungs- und Verteidigungsfall überhaupt zu wissen, wen man denn einziehen könnte, weil man jetzt ja überhaupt keine Datenbasis mehr hat. Und die Wehrpflicht ist ja nur bis zu diesem genannten Fall ausgesetzt. Danke.
Dann starte ich mal. Sie wissen ja, dass der Minister Pistorius sich schon seit langem mit der Thematik beschäftigt, eben auch das Haus gebeten hat, ihm dazu Vorschläge zu machen, auch viel rumgereist ist, um sich Modelle anzuschauen, auch seine Staatssekretäre und andere. Und er selbst hat ja den Zeitrahmen schon ungefähr angedeutet. Also in diesem Quartal wird es auf jeden Fall etwas geben, was als Vorschlag dann in die Debatte eingeworfen wird, auch mit einer Empfehlung sicherlich, unabhängig von dem, was andere Parteien dort entschieden haben. Und damit, denke ich, ist der Zeitrahmen genannt und die Thematiken, die behandelt werden, da ist ja inhaltlich der Rahmen auch gesetzt, denke ich.
Und Abschluss in dieser Legislaturperiode?
Na, das wird sich erst zeigen müssen, wie ich ausführt und wie der Minister es ja auch sagte, ist das sein Impuls zu dieser Fragestellung und auch ein Vorschlag, wie man an eine Lösung herangehen könnte und auch erstmal die Problemstellung aus Sicht des Verteidigungsministeriums ist zu beschreiben und dann wird sich zeigen, wie es politisch weitergeht.
Herr Hebestreit.
Der Bundeskanzler beobachtet diese Diskussion natürlich sehr aufmerksam. Der Fachminister hat sich kundig gemacht und ist jetzt gerade dabei, sich eine Meinung zu bilden. Die wird er mit dem Bundeskanzler diskutieren. Und alles Weitere wird man dann im Anschluss auch im Lichte dieser Erkenntnisse sehen. Wichtig ist, dass wir eine Bundeswehr haben, die schlagkräftig ist und die ihre Aufgaben erfüllen kann. Und wie das genau jetzt, aber auch in Zukunft zu gewährleisten ist, das sind die Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten.
Bevor, eine ganz kurze Nachfrage.
Das ist dann schon die zweite Nachfrage.
Okay, alles gut.
Bevor ich die Kollegin hier vorne aufrufe, hat Herr Kall noch eine Nachfrage eine Nachlieferung zur Frage von Thilo Jung mit den Waffen. Sekunde, jetzt sind Sie dran.
Ja, Herr Jung, ich kann Ihnen jetzt Zahlen nennen zu Ihrer Frage, wie viele Rechtsextremisten entwaffnet worden sind in den letzten Jahren. Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder arbeiten da gemeinsam mit den Waffenbehörden der Länder sehr intensiv daran. Ich kann Ihnen bundesweite Zahlen zuletzt für Ende 22 nennen. Die neuen bundesweiten Zahlen, das sind alles Zahlen der Länder, die in gewissen Abständen im Bund gemeldet werden. Die neuen Zahlen sollen bis zum Ende des zweiten Quartals kommen. Also Ende 2022 verfügten nach diesen bundesweit verfügbaren Zahlen 1051 Rechtsextremisten über waffenrechtliche Erlaubnisse, davon 518 über den sogenannten kleinen Waffenstein, der zu Signalwaffen, Reizstoff, Schreckschusswaffen, also nicht zu scharfen Schusswaffen berechtigt, aber eben immer noch ein großer Teil dieser 1051. Und davon sind im Jahr 2022 181 Personen diese Waffenerlaubnisse entzogen worden. Im Reichsbürgerspektrum kann ich sagen, seit 2016 1100 Waffenerlaubnisse entzogen worden.
Vielen Dank, Herr Kall. Und jetzt die Kollegin hier vorne.
Ich habe nochmal eine Nachfrage zum Stand der Besetzung der Bundesdatenschutzbeauftragten. Herr Kälber kann ja nur noch bis Anfang Juli kommissarisch im Amt bleiben, wann das Kabinett denn dem Bundestag die Personalie vorschlagen wird.
Wenn ich das richtig heute gesehen habe, gab es heute einen Personalvorschlag in der sogenannten Personalliste, die das Kabinett abgesegnet hat. Und da ist auch die neue Datenschutzbeauftragte mit vom Kabinett abgesegnet worden. Das heißt, es befindet sich jetzt im Zulauf.
Genau, ich glaube, die Bundesinnenministerin hat sich auch gerade mit einem Zitat dazu geäußert, deswegen das verraten. Also der Vorschlag, die Bundesregierung kann ja nur einen Vorschlag machen. Es ist eine unabhängige Beauftragte. Und die für das Datenschutzrecht zuständige Bundesinnenministerin hat einen solchen Vorschlag gemacht, nachdem er vorher in den Koalitionsfraktionen, wie das bei solchen Personalien üblich ist, sozusagen sondiert, diskutiert wurde. Deswegen hat es auch leider etwas gedauert. Aber jetzt gibt es diesen Vorschlag und das ist eine Bonner Rechtsprofessorin, Frau Professorin Specht-Riemenschneider, soll die künftige Bundesdatenschutzbeauftragte werden, wenn sie denn vom Deutschen Bundestag als solche gewählt wird.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann ist als nächstes Herr Jolkfer dran.
An Herrn Kall. Herr Kall, ich musste Ihre Zahl erstmal verdauen, die Sie vorgestern genannt haben, 256.000 Männer im wehrfähigen Alter unter den ukrainischen Flüchtlingen. Im Idealfall wäre das 10 Divisionen. Es gibt jetzt nicht nur aus dem parlamentarischen Raum, sondern auch zum Beispiel von dem hessischen Innenminister Überlegungen, diese Männer dazu zu bewegen, doch vielleicht für ihr Land zu kämpfen und, war das nicht auch ein Thema gestern auf der Innenministerkonferenz oder Schalte? Und gibt es da Überlegungen, in dieser Hinsicht irgendetwas zu unternehmen, damit die Leute nach Hause fahren?
Ja, ich habe ja eine Zahl genannt, auf Ihre Frage hin von ukrainischen Männern in Deutschland, laut dem Ausländerzentralregister, die zwischen 18 und 60 Jahren alt sind. Das sagt erstmal über deren Wehrfähigkeit sehr wenig aus. Weder rechtlich, das müsste die ukrainische Regierung beantworten, noch was sozusagen die individuellen Umstände angeht, deren Gesundheit angeht und so weiter. Deswegen würde ich diese Zahl in aller Vorsicht sehen und auch in Relation sehen zu den mehr als 1,1 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine, die sich im Moment in Deutschland insgesamt aufhalten. Ich kann meinen Ausführungen von Montag nur eine Kleinigkeit hinzufügen. Also erstens auf Ihre Frage, nein, es war kein Thema in der Innenministerkonferenz gestern. Die drehte sich ausschließlich um die aktuellen Bedrohungslagen, was Bedrohungen gegen die Demokratie, gegen Amtsmandatsträger, Ehrenamtliche und so weiter angeht. Das hat kein Landesinnenminister thematisiert gestern. Es gab aber gestern eine Tagung auf Arbeitsebene mit den Ausländerbehörden der Länder, die da ja zuständig sind, wenn es um eine mögliche Ausstellung von Ersatzpapieren geht. Und da haben Bund und Länder sich darauf verständigt, was aber auch eine rechtliche Selbstverständlichkeit ist, dass es im Einzelfall dann immer zu prüfen ist, wenn kein Pass vorliegt, ob in Deutschland Ersatzpapiere ausgestellt werden. Das ist im Gesetz geregelt, das ist dann eine Einzelfallentscheidung der Ausländerbehörde vor Ort. Und nochmals, am Montag ja schon gesagt, es gilt ein EU-weiter Schutzstatus für alle Geflüchteten aus der Ukraine, der nicht differenziert nach Geschlecht, nach Alter oder sonstigen Kriterien.
Gab es auch eine Diskussion über den Vorschlag, zumindest wehrfähige Männer bei der Sozialhilfe zu benachteiligen, sage ich mal so?
Also das wäre eine Frage fürs BMAS, nicht für uns.
Ja, vielleicht.
Gut, das BMAS war jetzt gestern bei der Innenministerkonferenz nicht anwesend, aber es gibt klare Regelungen, die zum Bezug von Bürgergeld berechtigen. Und da sind mir jetzt keine Pläne bekannt, daran was zu ändern.
Danke. Dann kommen wir zur letzten Frage, die Thilo Jung nochmal angemeldet hatte.
Ja, weil es nur heute passt. Herr Hebestreit, heute ist Tag der Befreiung. Der Kanzler hat vor 2 Jahren eine Fernsehansprache zum 8. Mai gehalten. Letztes Jahr hat die Kulturstaatsministerin zumindest ein Statement abgegeben. Können wir heute noch eins erwarten?
Also eine Fernsehansprache nicht. Das war auch mein ganz besonderes Jubiläum und es war auch unter ganz besonderen Bedingungen seiner Zeit. Aber der Kanzler wird sich auch heute nochmal über die sozialen Medien zu diesem Tag äußern. Ja.
Danke.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen mehr angezeigt bekommen. Dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten, wünsche einen schönen Tag und gegebenenfalls auch ein langes Wochenende. Von dieser Stelle alles Gute. Auf Wiedersehen. I'm thinking.